Heute unterhalte ich mich mit Martin Unverzagt. Der hat sich vor einigen Jahren dazu entschieden, Eigner zu werden und sich einen Segelkatamaran zu kaufen, den er über eine Basis in der Charter laufen lässt. Wie es dazu gekommen ist, was es bedeutet, Eigner zu sein und wie sich seine Perspektive auf die Charterbranche geändert hat, erzählt er uns in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf dem Podcast von Charterbar Yachting. Mein Name ist Ümit Uzu und ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und selbst auch seit vielen Jahren leidenschaftlicher Segler. Aber Segler war ich bisher immer nur auf, sagen wir mal, fremden Booten. Das heißt, mir selbst gehört ja kein Schiff. Und wir alle als Charterkunden, Chartergäste, Urlaubssegler wissen ja, wie das ist. Wir suchen uns eine schöne Yacht aus, im besten Fall natürlich über uns. Ein bisschen Eigenwerbung muss ja sein, wenn man schließlich einen eigenen Podcast hat. Und natürlich, wir greifen natürlich auf ganz, ganz viele Schiffe bei verschiedensten Flotten weltweit zurück. Und diese Schiffe gehören zum größten Teil natürlich nicht den Flottenbetreibern, sondern Eignern. Menschen, die sich eine Yacht gekauft haben und diese Yacht dann in einem Kauf-Charter-Modell beziehungsweise in so einem Charter-Modell der Flotte zur Verfügung stellen und somit dann zum Teil natürlich auch diese Yacht dann refinanzieren. Und nur dadurch ist es ja überhaupt möglich, dass wir Schiffe chartern können. Irgendjemandem müssen diese Schiffe ja gehören. Aber wie ist es denn jetzt so, wenn man ein Eigner ist, wenn man der Besitzer, der Eigentümer einer Yacht ist, der sein Schiff anderen auch zur Verfügung stellt? Wie läuft das ab? Wie ist das mit den Modellen, die es gibt? Und wie ändert sich vielleicht so ein bisschen das eigene Verständnis für das Thema Yachtcharter? Diese Fragen kann man natürlich am besten beantworten, wenn man sich mit einem Eigner unterhält. Und deswegen habe ich einen Eigner, der sein Schiff inzwischen in Griechenland hat. Das ist eine Lagoon 450. Einfach mal gefragt, ob er nicht Lust hat, mit uns einen Podcast darüber zu machen. Und ich muss dazu sagen, den Martin, das ist der Eigner, um den es geht, den kenne ich persönlich auch schon seit einiger Zeit. Er hat sein Schiff bei einem unserer engen Partner, Pitta Yacht Charter. Und er ist jetzt auch schon hier in der Leitung und deswegen freue ich mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, hier heute mit uns diesen Podcast zu führen. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, danke, Ümit. Ich verfolge ja deine Podcasts und Live-Chats schon und ich fand es einfach mal toll, die Chance zu nutzen, so ein bisschen eine andere Sicht reinzubringen. Und ich glaube, das wird bestimmt spannend für alle, die zuhören, mal auch eine eigene Sicht zu hören und mal so bestimmte Punkte mitzubekommen, die dazu führen, überhaupt Eigner zu werden. Das ist ja schon eine spannende Entscheidung dann überhaupt.
Ja, ich glaube, du machst jetzt auch vielen den Mund wässrig, weil ich habe mir so das Gefühl, ich habe das Gefühl, das ist ja schon irgendwo ein Traum, also finde ich zumindest. Ich meine, wir alle sind gerne auf dem Wasser, wir alle lieben das Meer, wir alle segeln gerne und ich weiß nicht, das Gefühl zu sagen, hey, du hast jetzt ein eigenes Schiff, das ist doch mit Sicherheit was was Sagenhaftes, sage ich mal. Die Frage ist ja jetzt erstmal für mich und ich glaube, die brennt den meisten unter den Fingernägeln, deswegen muss ich dir auch mit so als Erste stellen, wie kam denn bei dir überhaupt mal so die Idee, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt selber ein Schiff haben und möchte jetzt Eigner werden?
Also erstmal, wenn du so fragst, kriegt man ja schon Gänsehaut. Also kriege ich selber Gänsehaut, weil man sich dann wieder so zurückerinnert. Aber die Entscheidung, ein eigenes Boot zu kaufen, war eigentlich ganz unspektakulär. Also wirklich unspektakulär. Wir hatten, in der Firma ein ganz gutes Jahr oder zwei Jahre und hatten dann überlegt, was machen wir? Kaufen wir uns eine Eigentumswohnung irgendwo oder ist die ganze Zeit schon segeln gegangen? Und da ist es immer so ein bisschen hin und her gegangen, aber uns hat immer so dieses Liebe zum Meer, auf dem Wasser sein getrieben. Und das hat dann schon dazu geführt, dass wir letztendlich gesagt haben, nee, es ist auf jeden Fall ein Boot. Das ist jetzt eine tolle Zeit, man kann es noch nutzen. Und so ist es dann entstanden. Ja. Und wir hatten vorher auch schon mal so ein bisschen rumgetestet. Natürlich viele Boote geschartert, dann mal Cuts geschartert. Ja, und wir hatten dann einfach unsere Liebe auch für einen Cut entdeckt. Und das ist ja wie so ein, schwimmende Wohnung, ja, also das ist ja einfach auch toll, auf dem Cut seinen Urlaub oder seine Zeit zu verbringen. Und so kam es dann halt. Und dann hat irgendwie ganz schnell ein Schritt den anderen ergeben. Also wenn man sich erst damit beschäftigt, dann gibt es ja ganz viele Leute und Menschen, die einem helfen wollen, ein Boot zu kaufen, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja gut, ich meine, von dem ersten Gedanken an, dass du sagst, hey, ich möchte mir da jetzt oder wir entschließen uns dazu, ein Boot zu kaufen, bis es dann mal soweit ist, das ist ja schon auch ein Weg. Wie würdest du das beschreiben? Welche Kapitel durchlebt man denn da so als Eigner? Mit welchen Fragen wirst du konfrontiert? Mit welchen Entscheidungen wirst du konfrontiert? Und vor allem, ist es dann wirklich so gewesen, wie der erste Gedanke so bei dir aufgekeimt ist, oder war es dann am Ende doch eine ganz anderer Verlauf?
Ach, das ist echt schwer zu beantworten. Also es fängt ja immer damit an, ich meine, die meisten von uns gehen ja auf die Boote, ja, und dann guckt man sich mal so die Boote an, man guckt sich auch ein Boot an, was man so mal chartert, dann guckt man sich natürlich mal nichts Größeres an und sagt, ach, das wäre doch auch ganz schick. So entsteht es ja. Dann hat man relativ schnell auch Kontakte, wenn man öfters mal da ist. Aber das sind sicherlich 2-3 Jahre, wo man sich mit dem Gedanken erstmal beschäftigt.
Wahnsinn,
Die eigentliche Entscheidung, das ging dann relativ schnell. Also wir haben uns, ich sag mal, Mitte 2014 so ein bisschen näher damit beschäftigt und haben gesagt, jetzt passen die Rahmenbedingungen, und wir haben das Boot Ende 2014 gekauft.
Wahnsinn.
Also das ging dann sehr schnell, und es entwickelt dann auch so eine richtige Eigendynamik. Von daher glaube ich, es sind 2 Phasen. Also erstmal an den Punkt zu kommen, wo man sagt, man kauft sich jetzt ein Boot und man hat die Rahmenbedingungen dazu, das ist ein schon langer Weg. Der eigentliche Kauf ist, man taucht dann in eine ganz neue Welt ein. Und das geht dann relativ schnell, weil dann spielen halt so Parameter mit, wir wollten das Boot ja auch in Charter geben, dann muss es natürlich zu einer bestimmten Zeit schon gekauft sein, damit man es in der nächsten Saison auch schon im Charter hat, das muss überführt werden. Also dann entwickelt sich da sehr schnell ein gewisser zeitlicher Ablauf, den kann man dann fast gar nicht mehr beeinflussen.
Ja.
Also kann schon, aber der ist dann vorgegeben. Mm. Ja.
Du hast da gerade was ganz Interessantes angesprochen. Es ist ja so, dass, ich meine, wir als Yachtcharteragentur leben natürlich davon, dass Menschen sich ein Boot chartern. Das geht aber natürlich auch nur dann, wenn es diese Boote gibt. Und diese Boote gibt es ja in erster Linie deswegen, weil es Menschen wie dich gibt, die sich dann eben auch dazu entschließen, sich ein Boot zu kaufen und das dann auch in Charter zu geben. Dein Schiff ist ja bei einem unserer ganz engen Partner, bei Pitter Yachtcharter. Wie war für dich der Weg oder die Entscheidung, und wie wichtig war es für dich als Eigner zu sagen, dass mein Schiff jetzt zu dem einen oder anderen Vercharterer geht? Macht man das als Eigner, ich sage es mal, von den Angeboten abhängig, oder achtest du dann schon darauf, wie der Vercharterer vielleicht mit den Schiffen umgeht, oder kanntest du den Vercharterern? Wie war diese Entscheidung oder wie hat sich das bei dir ergeben?
Also ich muss sagen, man kriegt dann schon auch Hilfe. Die Vertriebsagenturen, die haben natürlich die Kontakte zu den Charterfirmen, und das ist ja ein Geschäftsmodell. Also es war jetzt nicht so, dass wir einfach mal so viel Geld auf dem Konto liegen haben, dass wir gesagt haben, wir kaufen ein Schiff und leben da jetzt drauf, sondern es war klar, dass das in einem Kaufcharter abläuft, und dann wären die Kontakte schon hergestellt. Aber wir haben natürlich schon auch genau ausgewählt, wen wir brauchen. Du hast ja gerade einen Punkt gesagt, damit man solche Schiffe chartern kann, braucht man so Leute, die sie kaufen. Jetzt gibt es aber, glaube ich, wirklich 2 ganz wesentlich unterschiedliche Modelle. Also ohne das jetzt irgendwie wertend zu nehmen, es gibt so Charterfirmen wie Sunsail, die haben halt Standardschiffe. Da gibt es halt einen Schiffstyp, der ist so ausgestattet, wie er ausgestattet ist, und egal wer es kauft, der kriegt halt diese Art von Schiff. Die sehen alle gleich aus, egal wo auf der Welt ich dann den entsprechenden Typ charter. Und dann gibt es, ich sag mal, individuellere Firmen, da gehört mit Sicherheit Pitter dazu, die eben auch erlauben, individuelle Wünsche zu berücksichtigen. Und das war uns wichtig. Und da kann ich auch jedem nur empfehlen, genau hinzugucken. Ich meine, wenn man, ich sag mal, sich so eine Art Schiffs, wie heißt es, dieses Eigentumswohnungscharter oder Miete, wo du im Prinzip einen Teil einer Wohnung kaufst oder einen Teil eines Schiffs und dann kannst du überall auf der Welt halt mal eine Woche segeln gehen. Da bist du aber nicht wirklich Eigner, weil das ist natürlich, du hast da einfach nur, ja, ich sag mal, für viele Wochen dann einfach dich festgelegt. Aber wenn du ein Schiff individuell haben willst, sodass es sich auch wie ein Eigner anfühlt, dann sollte man eben zu diesen Firmen gehen, die das auch zulassen. Und da trennt sich dann auch schon die Spreu vom Weizen, würde ich mal sagen, weil es natürlich, es muss ja auch im Charterbetrieb betrieben werden.
Ja.
Und eine Firma wie Peter, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die müssen natürlich auch so eine Individualität handhaben können. Mhm. Ja, also es ist ganz klar, ein Schiff oder ein Schiffstyp, der einheitlich ausgestattet ist, der wird immer gleich geputzt. Aber in dem Moment, wo du individuelle Ausstattung zulässt, ist auch jedes Schiff dann wieder anders zu handhaben. Das geht bis hin zu der Einweisung, also derjenige, der das Schiff betreut und den Charter-Skipper dann die Einweisung gibt, der muss natürlich auch die individuellen Ausstattungsmerkmale kennen. Und das macht es natürlich auch etwas komplexer. Aber das ist das, was es natürlich ausmacht.
Ja, ich denke mal, da kommt es mit Sicherheit ja auch darauf an, was für ein Typ Eigner man ist. Weil die anderen Modelle werden ja auch von anderen Eignern dann genutzt. Wieso war es für dich wichtig zu sagen, ich möchte mein Schiff individuell ausstatten? Oder sagen wir es mal so, welchen Bezug hast du zu deinem eigenen Schiff? Das sage ich ganz besonders aus dem Grund, weil das Schiff ist ja, wie du auch sagst, in Charter. Auch andere Menschen fahren dieses Schiff ja. Aber du hast ja trotzdem eine gewisse Bindung offensichtlich auch zu deinem Schiff, weil du ja auch entschieden hast, dass du das so ein bisschen auch individuell ausstatten möchtest. Ich meine, ich muss da jetzt ein bisschen vorausgreifen. Ich weiß, dass du dein Schiff wirklich individuell ausgestattet hast, aber aus welchem Grund war das wirklich wichtig für dich, dass du jetzt sagst, nee, ich möchte kein Schiff in Anführungsstrichen von der Stange, sondern ich möchte es ein bisschen besonders haben. Und ja, und welche Beziehung hegst du zu deinem Schiff? Wie ist das, wenn du auf dein Schiff dann quasi kommst?
Also ich glaube, das muss man schon auch nochmal trennen. Mein Schiff im Sinne von, wie nutzen wir es?
Ja.
Ja? Und das andere, wir haben ein Schiff gekauft, was wir in Charter geben und letztendlich ist es dann aber auch ein Geschäft. Und ich sag mal so, wie man Ferienwohnungen mieten kann, gibt es meiner Meinung nach immer genau zwei unterschiedliche Typen von Angeboten. Also das eine ist so ein bisschen 0815. Das ist dann etwas günstiger, aber dafür muss ich eben auch mit ein paar Einschränkungen leben. Ja? Also Ferienwohnung, dann gibt es halt da, keine Ahnung, 5 verschiedene Messer und Gabeln drauf. Ja? Das finden wir, also meine Frau und ich, halt eigentlich nicht so schön, wenn man etwas vermietet und jemand in meiner Wohnung oder auf meinem Schiff Urlaub macht, dann möchten wir auch ganz persönlich, dass die sich wohlfühlen. Und das geht da schon auch mit ein, ja. Mhm. Und ich vertrete oder wir vertreten auch wirklich die Überzeugung, wenn etwas schön ausgestattet ist, schön aussieht, gepflegt ist, dann gehen auch die Menschen, die das mieten, pfleglich damit um. Mhm. Und das ist uns natürlich auch wichtig. Natürlich, was du gerade angesprochen hast, hängt da so ein bisschen das Herzblut dran. Und natürlich kriegt so ein Schiff dann mal Gebrauchsspuren. Ja? Aber ich muss wirklich sagen, mit Peter, mit der Kundschaft, die unser Boot chartern, haben wir jetzt nichts wirklich Schlimmes erlebt. Also das sind ein paar Schrammen, ein paar Ecken dran, wo man fairerweise sagen muss, das hätte einem selber auch passieren können. Und es wäre einem selber auch passiert. Also Das Boot ist nach wie vor in einem Top-Zustand. Das ist ja auch wichtig, dass man eine Firma hat, die das für einen dann verwaltet, die das regelmäßig, also nicht nur putzt, sondern auch wartet, dass es keinen Rückstau gibt an Sachen, die erledigt werden. Ja, an der Stelle, wir kommen bestimmt später nochmal drauf, du wirbst ja auch immer dafür, dass die Charterskipper Probleme, die sie auf dem Schiff sehen, melden oder wenn was kaputt geht, dass man es einfach meldet. Und da legen wir als Eigner auch viel Wert drauf. Also wir üben auch Druck auf die Basis aus, dass das Schiff immer in einem gepflegten Zustand ist, weil das natürlich unser Eigeninteresse ist. Also so ein Geschäftsmodell besteht ja aus dem Charter, aber auch aus dem Werterhalt des Schiffes, das muss man halt auch immer sehen, ja. Und Schiffe, die runtergeritten werden und dann einfach wie so ein Seelenverkäufer darlegen, die sind ja auch nichts mehr wert. Das kann ja nicht das Ziel von einem Geschäftsmodell sein.
Ja, definitiv. Und ich meine, wir wissen beide, dass es eben auch große Qualitätsunterschiede bei den Vercharterern eben gibt. Also das ist ja nicht so, dass jeder Vercharterer die gleiche Qualität an den Tag legen kann, sondern hier gibt's große Unterschiede. Wir wissen das ja beide. Es gibt Vercharterer an der Basis dann die Schiffe, die traurigerweise irgendwie nur 5 Jahre alt sind und schauen aus wie, ja, als wären sie schon seit 10, 15 Jahren auf dem Wasser und nicht einmal aus dem Wasser rausgekommen. Natürlich ist es für euch als Eigner wichtig, dass eure Schiffe bei dem richtigen Vercharterer sind. Wie hast du denn für dich sichergestellt, dass du zu einem guten Vercharterer gekommen bist? Hast du das vorher gecheckt? Kennst du das aus deiner Charterzeit oder lässt man sich da was zeigen oder fährt man die Vercharterer ab?
Also wir sind ja, wie du es jetzt schon gesagt hast, bei Peter Yacht Charter. Ich habe die komplette Abwicklung eigentlich direkt mit dem Klaus Peter gemacht und da ist relativ schnell ein sehr persönlicher Kontakt auch entstanden und das ist auch notwendig. Man braucht wirklich eine Vertrauensbasis. Wie wir zu Peter gekommen sind, ist auch relativ einfach. Letztendlich die Verkaufsfirma Master Yachting in Österreich kennt halt dann ein paar Firmen, die es verchartern, die auch Interesse an solchen individuellen Cuts haben. Und ja, von daher kommt man da ganz schnell an ein paar Firmen dran und kann dann auswählen. Und für uns war das, weil wir auch schon bei Peter vorher geschartert hatten, relativ einfach, dass das passt. Aber ich kann nur doch dafür werben. Also man kauft nicht einfach so ein Schiff und gibt es dann irgendwo einen Charter, sondern man redet da schon ein bisschen drüber. Und jeder, der vielleicht jetzt schon mal deine Podcasts oder Videochats gehört hat, der Klaus ist halt auch einfach ein super Typ. Ja, mit dem kann man so Sachen besprechen. Der hört wirklich auch zu, der geht auf die Sachen ein. Aber er gibt dann natürlich auch wichtige Tipps nochmal. Das versteht er jetzt, dass wir das gerne haben wollen. Aber für Charter ist es vielleicht nicht so gut. Also der Klaus kann sich an viele Diskussionen mit mir erinnern. Und wir haben dann, glaube ich, einen ganz guten Kompromiss gefunden.
Ja, ist gut.
Individualausstattung, ne? und was im Charter auch machbar ist.
Ja. Das ist es ja. Also es ist ja so und deswegen auch so, war auch so ein bisschen meine Frage darauf abgezielt, was es für ein Gefühl ist, wenn es dein Schiff ist und dass es dir eben auch trotzdem wichtig war, dass du dein Schiff eben hast, was nicht von der Stange ist, was nicht ausschaut wie jedes andere. Es muss in der Charter funktionieren. Das ist ja auch euer Ziel. Ich meine, als Eigner hast du ja schon auch einen gewissen, ich weiß nicht, kann man da von Druck sprechen? Nicht vielleicht, aber es ist ja schon ein gewisses Interesse auch. Das Schiff soll ja auch verchartert werden. Das ist ja auch wichtig, dass Absolut. Das Ding einfach auch läuft, ja. Und wenn das Schiff nur ein paar Wochen im Jahr läuft, dann, ich sag mal, dann geht die Rechnung nicht auf. Ich meine, es gibt ja verschiedene Modelle. Du hast vorher schon mal kurz davon gesprochen, ob das jetzt Sunsail Moorings ist, ob das jetzt andere Vercharterer sind. Also es gibt ja Modelle, bei denen man zum Beispiel, ja, je nachdem, wie viel das Schiff verchartert wird, dass man dann als Eigner dann die Anteile davon bekommt von der Charter. Oder es gibt ja auch andere Modelle, bei denen man sagt, okay, du hast jetzt ein Fixum pro Jahr, egal ob dein Schiff mehr verchartert wird oder weniger verchartert wird. Und es gibt dann ja auch Modelle, bei denen man ein gewisses Punktesystem hat, wo man sagt, der Vercharterer, der hat irgendwie Stützpunkte weltweit und wenn du jetzt ein Schiff bei diesem Vercharterer oder bei dieser Firma hast, dann kannst du auch woanders segeln. Du hast ja ganz speziell etwas eher, ich sag mal, auf der einen Seite Individuelles gesucht, was allerdings auch bei einem Vercharterer ist, der trotzdem sehr breit aufgestellt ist. Vielleicht sprechen wir mal ganz kurz darüber, wie wichtig war es für dich, dass dein Schiff jetzt in einem gewissen Land liegt? Wo liegt dein Schiff oder wo lag es? Ist es, ich glaube, du hast das Schiff erst woanders gehabt und jetzt ist es wieder woanders. Genau. Ne? Was hat dich zu diesen Dingen bewegt?
Ja, ich gehe vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wir haben wirklich Glück gehabt. Zu der Zeit 2014, als wir gekauft haben, hat gerade diese Katamaran der Boom angefangen. Also im Prinzip sind da damals 450er, die konnte man für jeden Preis verchartern, weil jeder wollte mal so einen großen Cut fahren. Also von daher war da eine große Nachfrage und ein kleines Angebot. Das gibt gewisse Sicherheit. Aber für uns war dann auch wichtig, in diesem ganzen Geschäftskonstrukt, wir haben unser Schiff erst nach Kroatien gelegt, weil wir da auch das Revier kannten und es ist einfach ein tolles Segelrevier. Man ist sofort in irgendeiner Bucht, in irgendeinem Hafen, einfach traumhaft schön.
Absolut.
Wir kannten es natürlich auch, hatten uns dann da auch schon in Troge die Basis angeguckt, wo der Kart hin sollte und auch schon die Menschen da kennengelernt, haben gesagt, super, so machen wir das. Aber geschäftlich gesehen war es für uns auch wichtig, das ein bisschen für uns sicher zu gestalten. Und sicher, was meine ich damit? Unser Schiff läuft unter deutscher Flagge. Das war in Kroatien das erste Mal mit 2014 möglich, weil Kroatien ja dann in die EU eingetreten
Richtig.
Ist. Und damit war es möglich, mit einem deutsch beflaggten Schiff Charter in Kroatien zu betreiben. Also das war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Das hat aber für mich noch einen ganz wesentlichen Punkt. Wenn man die früheren Modelle anguckt, dann haben irgendwelche Leute, die diesen Schiff gekauft haben, immer so eine kleine COO in Kroatien aufgemacht, ja, damit sie dann eine kroatische Flagge haben konnten. Und aus meiner Sicht hat man dann immer den Nachteil, es ist alles gut, solange nichts passiert.
Mhm.
Aber wehe, es wird mal ein bisschen gröber und heftiger, dann hat man natürlich das Problem, dass man die Sprache nicht richtig kann, dass man irgendeinen Anwalt braucht, dass alles auf Kroatisch gemacht wird. Und das war für mich immer ein No-Go, wo ich gesagt habe, wir wollen erstmal nur im Mittelmeer segeln, wir wollen auch nur im Mittelmeer verchartern. Von daher sind es EU-Staaten, Mitgliedstaaten und deswegen deutsche Flagge. Und deswegen sind auch alle Verträge mit meiner Firma sozusagen gemacht, als deutsche Verträge unter deutschem Recht. Und wenn es jetzt hart auf hart kommt, ist halt der Gerichtssitz dann in Deutschland. Das darf man, glaube ich, nie unterschätzen, ja.
Ja, na, also ich finde es sehr interessant, weil das ist auch so ein bisschen ein Punkt, denke ich, man träumt natürlich immer, ich würde gerne ein eigenes Schiff haben und Eigner sein, aber am Ende des Tages ist es dann ja auch irgendwo, es fließt Geld, es ist ein Geschäft, wenn ich das Schiff in Charter tue, dann gibt es eben doch das ein oder andere, wo man sich einfach auch mal mit befassen muss und vielleicht auch ein paar Eventualitäten in Betracht ziehen muss, und das ist ja nochmal ein Grund mehr, wirklich auch bei einem Vercharterer sein Schiff laufen zu haben, wo man sagt, okay, das ist jemand, mit dem kann ich, mit dem verstehe ich mich, und wir haben beide das gleiche Ziel. Und hier möchte ich jetzt vielleicht auch nochmal kurz weitermachen. Als Eigner, ich habe ganz zu Beginn gesagt, steht man ein bisschen auf der anderen Seite, aber trotzdem ziehen wir ja am gleichen Strang, weil all dieses ganze Geschäft, all das, was wir hier machen und erleben, ist ja nicht möglich ohne den anderen. Wir brauchen den Eigner, wir brauchen die Basis und wir brauchen den Chartergast. Du kennst ja jetzt wirklich beide Seiten. Als Chartergast warst du auch schon unterwegs und jetzt bist du auch als Eigner unterwegs. Und ich würde dich einfach gern mal ganz offen fragen, welche Erkenntnisse hast du jetzt als Eigner dazu gewonnen, wo du sagst, Mensch, als Chartergast habe ich das so nie gesehen oder habe ich auf diese Dinge nie geachtet und sie sind doch so wichtig?
Also das sind ganz, ganz viele Themen. Die kann man sich als Charter-Skipper gar nicht so wirklich vorstellen.
Mhm.
Ich fange mal damit an. Seit wir ein eigenes Boot haben, ist mein Respekt vor jedem Charterskipper einfach nochmal gestiegen. Weil man muss sich das so vorstellen, wir kommen auf unser Schiff und das fühlt sich halt genauso an wie das letzte Jahr. Das heißt, die Eingewöhnungszeit ist praktisch nicht vorhanden. Du weißt es selber, die Plotter sind heute modernste Computer. Bis man da alle Details kennt, muss man eigentlich 2 Jahre dran rumbasteln, solche Sachen. Das ganze Bootshandling ist natürlich viel einfacher. Von daher, also das war meine erste Erkenntnis,
ja,
nach dem zweiten, dritten Mal das eigene Boot segeln, dass es so viel einfacher geworden
ist. Glaube ich.
Also ich mache da auch keinen Hehl draus. Mir ging es früher als Charterer halt immer so, dass ich wirklich Schweißperlen manchmal auf der Stirn hatte, wenn die Bedingungen ein bisschen komplizierter waren, so beim Anlegen.
Ja, ich glaube, es geht uns allen so, ne? Ich meine, wie du schon sagst, es ist immer ein neues Schiff.
Ja, und deswegen, also das ist einfach toll, weil das alles dann so eingespielt ist, dass man da einfach lockerer wird. Also nicht überheblich, aber es fühlt sich einfach an und es ist auch einfacher. Und von daher eben ist mir nochmal bewusst geworden, wenn ich früher geschartert habe, was man sich da eigentlich für eine Verantwortung antut. Weil man kann in der Woche Urlaub so ein Schiff nicht bis ins kleinste Detail beherrschen. Also man kann sich natürlich dran gewöhnen, aber so Feinheiten hängen ja auch mit der Wettersituation und sonst irgendwas. Also das ist das eine. Von daher nochmal an alles Charterskipperer. Ich helfe auch immer, wenn ich irgendwo was sehe. Das gibt einem richtig Sicherheit. Das ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man auf sein eigenes Boot kommt. Und das hat gar nichts mit der Bootsgröße zu tun, sondern einfach diese Sicherheit dann plötzlich zu haben, das ist ein tolles Gefühl. Die anderen Sachen sind natürlich, als normaler Charterer hat man ja weniger mit der Basis zu tun, also mit den Menschen, die da arbeiten. Wenn man als Eigner dahin kommt, ist man ja auch oft da, um das Boot in Ordnung zu bringen. Ja, also ich habe jetzt schon gerade wieder gebucht. Wir sind ab 8. Mai wieder in Griechenland. Also das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Unser Schiff liegt jetzt seit 2 Jahren in Lefkas im Ionischen Meer. Und man fährt dann halt am Anfang der Saison mal runter und guckt, dass alles in Ordnung ist. Und das muss man auch. Also ich meine, ne, in Deutschland sagt man so, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und das gilt auch in diesem Chartergeschäft. Aber es ist natürlich schon so, dass man da ganz viele persönliche Kontakte auch knüpft. Ob das jetzt in Kroatien, in Trogir war, wir kannten natürlich jeden in dieser Basis. Man lädt auch mal die Leute aufs Schiff ein, wenn es sich ergibt, und trinkt mal ein Bier mit denen oder so. Und das ist natürlich auch nochmal anders. Also so das Ganze Ankommen ist natürlich für einen Eigner schon anders als für einen Charterskipper. Und das gibt einem schon auch ein tolles Gefühl, das muss man natürlich auch sagen. Und dann der dritte Punkt, ich meine, man hört natürlich an jedem Knacksen und Knarzen, ob jetzt irgendwas an dem Schiff vielleicht nicht in Ordnung ist. Und man guckt dann genauer drauf. Wobei ich aber sagen muss, selbst wie wir geschartert haben, haben wir sehr oft das Boot eigentlich in besserem Zustand zurückgegeben, als wir es in Empfang genommen haben. Also ich glaube, da gibt es auch viele Charterskipper, die sagen, komm, dann nehme ich jetzt mal einen Schraubenzieher und schraube das wieder fest. Und da möchte ich aber auch dafür werben. Oder man macht einfach mal eine Liste, wie ich das heute auch noch, also als Charterskipper gemacht habe, aber auch als Eigner gemacht habe, mal so aufschreiben. Was ist mir aufgefallen? Wo hängt was? Ja, weil das muss ja dann alles repariert werden. Und das finde ich auch toll, dass du das oft so ansprichst, weil das spricht mir einfach aus dem Herzen. Und wenn man möchte, dass so ein Boot immer in einem optimalen Zustand ist, dann muss jeder Charterskipper sich natürlich auch bewusst sein, dass er immer einen kleinen Teil dazu beiträgt, indem er solche Fehler, Kleinigkeiten einfach mal meldet. Weil das kann die Basis nicht leisten. Die sehen natürlich, wenn was richtig kaputt ist, aber ob da mal eine Tür hängt oder solche Kleinigkeiten, da möchte ich auch nochmal wirklich dafür werben, dass man das einfach mit der Basis abspricht. Und du hattest, glaube ich, mit Klaus Pitter mal so ein Interview gemacht. Es kriegt wirklich niemand den Kopf abgerissen, ja. Sondern, also ich kann das zumindest sowohl für Trogir, für die Pitter-Basis jetzt sagen, als auch für Lefkas. Die sind heilfroh, wenn sie diese Infos haben. Weil das macht natürlich ihr Geschäft auch einfacher. Und dann ist es natürlich, das sind ja Sachen, die ich nicht mehr beeinflussen kann. Aber umso besser die Basis vorbereitet ist für den Checkout, Sachen vielleicht schon auch mal bestellt haben, dann können die am Samstag wirklich ein Boot auch wieder in Ordnung bringen. Wenn sie erst am Samstag feststellen oder beim Check-in feststellen, dass da wirklich was kaputt ist, dann verliert man ja auch einen Urlaubstag. A, möchte man nicht, dass es einem selber passiert, und allein daraus sollte jeder eben sowas dann auch melden. Ja.
Also absolut, und es freut mich, dass du sagst, dass dir das auch mit aufgefallen ist, und ich persönlich kenne das eben auch aus all den Jahren, wo ich eben auch selber chartern war, und für mich war das immer selbstverständlich auch, dass ich natürlich alles notiert habe, was jetzt vielleicht mit einem kleinen Handgriff wieder in Ordnung gebracht werden kann. Das heißt ja nicht, dass ich damit der Basis irgendwie ihre Fehler aufzeigen will. Darum geht es ja überhaupt nicht. Ja? Es geht ja einfach darum, dass wir ein Schiff haben, was gebraucht und genutzt wird in der Saison. Und du hast eben, wie du schon selber sagst, als Basis diesen einen Übergabetag und in der Regel geht das Schiff am nächsten Tag raus und genau. Die meisten Dinge können schnell repariert werden. Ich meine, das sind ja Profis am Werke, aber wenn die natürlich im Vorfeld schon wissen, dass hier zum Beispiel ein kleiner Schaden am Ruder ist oder dass hier vielleicht das ein oder andere kaputt gegangen ist oder eine Winch ausgetauscht werden muss oder was auch immer, denke ich mir immer, da sind die natürlich dankbar und haben das schon auf der Liste und es kann schnell ausgetauscht werden. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, und das ist auch etwas, was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, in der heutigen Zeit, wir haben in der Gesellschaft, glaube ich, manchmal so ein bisschen das Problem, dass wir denken, alles kann zu 100%ig abgesichert werden. Natürlich gibt es Versicherungen, die dies und jenes absichern, alles schön und gut, aber am Ende des Tages hast du doch einen wirklich immens großen Wert unter deinem Hintern, während du hier auf dem Wasser bist, sage ich, und diese Verantwortung, die der Skipper hier trägt, die gilt natürlich in erster Linie gegenüber der Crew, aber es ist eben auch ein wertvolles Schiff, welches man da hat, wo man auch eine gewisse Verantwortung einfach zeigen muss. Und wenn ich dann daran denke, ich habe letztes Jahr war das, glaube ich, mal Bilder gesehen von einem Schiff, was zurückgegeben wurde, und da habe ich wirklich, es war schlimm. Also das war schlimm, wie da die Crew, zum Glück passiert sowas sehr, sehr selten, aber ich kann es kaum fassen, dass sowas überhaupt passiert ist, ja, dass also eine Crew ein Schiff zurückgebracht hat in einem Zustand, wo drin wirklich irgendwie der Backofen, da war noch das Essen drin und alles, wo ich mir denke, Mensch, liebe Leute, das kann doch eigentlich nicht sein. Du hast dir so einen tollen Urlaub, hast dir sowas Wertvolles gechartert. Und da kannst du doch nicht einfach sagen, naja, ich habe eine Kautionsversicherung, mir kann nichts passieren und die Endreinigung ist auch bezahlt, jetzt mache ich mal, was ich will. Das ist ja, zumindest so wie ich das mitbekomme, extrem selten. Ist das aus deiner Sicht als Eigner genauso oder hast du jetzt, seit du Eigner bist, auch von, ich weiß nicht, vielleicht ähnlichen Fällen öfter gehört oder hast du Angst vor solchen Kunden, die dein Schiff kaputt machen könnten? Gibt es da irgendwas?
Also das ist wirklich schwierig zu beantworten. So wie der Zustand unseres Schiffes ist, scheint es so zu sein, dass wir zumindest noch nicht so viele von diesen grauseligen Kunden hatten. Aber letztendlich weiß ich es natürlich auch nicht und das ist auch gut so.
Ja, das heißt ja dann zumindest, dass die Basis dann auch alles in Ordnung bringen kann. Aber wie ist so dein Empfinden? Wie sind so die Kunden, wenn man das mal von der eigenen Seite aus so sieht? Du hast am Anfang gesagt, das sind gute Kunden, aber...
Also ich glaube, es hat sich schon ein bisschen verändert, dass so dieses, ich kann mich gegen alles absichern, Kautionsversicherung, sonst irgendwas und danach mir die Sintflut, das hat ein bisschen zugenommen. Und ich glaube, das hat aber nichts nur mit dem Chartern zu tun, sondern man merkt das ja auch an dem ganzen seglerischen Miteinander, würde ich mal behaupten. Ja, also ich sag mal so dieses... Segler helfen sich untereinander, ist ja heute noch so. Bei Motorbootfahrern ist es vielleicht schon ein bisschen weniger. Umso größer die Yacht, umso mehr Personal habe ich oder keine Ahnung. Ja. Aber über die Kategorie reden wir ja nicht, sondern wir reden ja über Segler. Und über die letzten 10 Jahre, glaube ich, kann man schon feststellen, dass immer mehr Leute immer größere Boote chartern wollen, dass aber sehr oft die Qualifikation dann ein bisschen hinten dran hängt. Und das ist, glaube ich, das viel Kritischere, weil damit gehen Boote wirklich kaputt. Also was jetzt nicht heißt, was du angesprochen hast, dass jeder das Boot in Sauhaufen hinterlassen soll, das kann es natürlich nicht sein. Und da muss ich auch nochmal klar sagen, die Gebühr für die Endreinigung hat nichts damit zu tun, dass jemand hinter einem herputzt. Ja?
Absolut.
Also ja, das muss man gut. Ganz deutlich ja. sagen. Das Boot ist schon, sag mal, Besen rein zu übergeben und das Geschirr muss gespült sein und eigentlich muss der Müll vom Boot getragen sein. Das gehört schon dazu und das gehört auch zum guten Stil. Und ich glaube, jeder Skipper, der was auf sich hält, sorgt auch dafür, dass die Crew das macht. Hoffen wir mal, dass diese Entwicklung sich vielleicht wieder ein bisschen umkehrt, weil das ist ja auch das Schöne am Segeln gerade. So das Miteinander, man hilft sich gegenseitig. Also Segler sind halt schon eine Gemeinschaft und da gehört eben auch dazu, dass ich ein geschartertes Schiff respektvoll behandle. Und zwar egal, welche Größe und wie viel es wert ist.
Also das finde es auch und es ist glücklicherweise auch in erster Linie mal so, dass es wirklich auch so handgehabt wird, aber manchmal ist es dann eben schon schlimm genug und selbst wenn es einer von mehreren hundert ist, der das dann eben so macht, dann ja, dann ärgert man sich, denke ich mal. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man als Basis oder als Eigner natürlich dann solche Dinge eher mal mitbekommt, als wenn man jetzt ein Skipper ist, der so wie auch die Mehrheit einfach respektvoll damit umgeht. Und das wollte ich jetzt einfach auch nochmal ganz kurz ansprechen, weil ja unsere Zuhörer ja in erster Linie einfach Charterer sind und Segler sind und einfach mal wissen, hey, ihr macht es einfach richtig und korrekt und leider Gottes ist auch das nicht selbstverständlich immer für jeden. Würdest du sagen, du bist immer noch glücklich darüber, dass du damals zum Eigner geworden bist, oder gibt es auch die ein oder andere Stunde mal, wo du dir sagst, ach du lieber Gott, was habe ich mir denn da nur angetan, hätte ich das doch lieber nicht gemacht, dann weiß ich nicht, dann hätte ich andere Vorteile, oder hast du das irgendwie mal bereut?
Also weder ich noch meine Frau haben das bereut. Wir sind glücklicher mit dem Boot als jemals zuvor. Wir freuen uns, also ich meine, im Moment scharen ja alle schon mit den Hufen. Ja, wir freuen uns natürlich ja, drauf, dass wir jetzt Anfang Mai, und selbst wenn es nur zum Arbeiten, zum Arbeiten auf dem Boot wieder ans Meer kommen können. Und wir haben lange Zeit, dieses Jahr im September sind wir auf dem Boot. Also nein, ich bereue es in keinster Weise. Und ich muss aber auch sagen, um vielleicht da nochmal auf einen Punkt einzugehen, diese Entscheidung, deutsche Flagge zu haben und die Flexibilität, die ist natürlich auch toll. Also wir waren drei Jahre in Kroatien, haben es dann nach Lefkas gebracht, sind jetzt in Griechenland. Und jetzt kann man da halt nochmal ein Revier neu erkunden. Das ist einfach toll, ja. Jetzt ist es auch so, dass ich glücklicherweise von zu Hause arbeiten kann, ja, öfters mal. Das ist ja in diesen Corona-Zeiten natürlich auch was Wichtiges. Wir haben auf dem Boot so eine WLAN-Infrastruktur mit LTE. Also ich habe auch schon das ein oder andere Homeoffice auf dem Boot gemacht. Und das ist natürlich auch toll. Ja. Also man kann es natürlich auch so nutzen. Und das ist toll, ja. Die Telco-Teams-Meeting ist vorbei und danach geht man nochmal baden. Ich meine, schöner kann das Leben ja nicht sein.
Ja, du sprichst gerade vom schönsten Büro der Welt, Martin. Aber sag mal, gutes Stichwort. Du hast ja vorher, während du gesprochen hast, gesagt, ja, und dann haben wir auch wieder gebucht. Das heißt, du hast auf der einen Seite ein eigenes Schiff, aber es ist ja jetzt nicht so, dass du sagen kannst, so, und jetzt will ich das Schiff mal für die nächsten 2 Monate haben. Oder wie läuft es denn als Eigner, wenn man auf sein eigenes Schiff möchte? Weil das muss ja auch irgendwie koordiniert werden. Es will ja auch von anderen Menschen gebucht werden.
Genau, also du hast es schon angesprochen. Es gibt ich kann jetzt eigentlich nur von Peter reden. Ja.
Also von diesem Modell quasi, ne?
Ich weiß es natürlich auch von anderen Eignern, die vielleicht ein bisschen Variationen in dem Modell haben. Aber erstmal ist es so, dass Peter vor Saisonbeginn die Eigner abfragt, wann wollt ihr denn euer Schiff haben? Mhm. Ja, also es ist ja dann im Vertrag festgelegt, ob man limitiert ist auf die Wochenanzahl oder. Bei uns ist es jetzt nicht so. Also wir können auch beliebig lange chartern, wenn wir wollten.
Aber das sind, dass ich dich unterbreche. Das heißt, ich tue das im Vorfeld, wenn ich das Schiff kaufe, wenn ich das Schiff jetzt in die Flotte lege, ist das mit einem Punkt, der quasi Vertragsbestandteil ist und der von vornherein festgelegt wird, wie viele Wochen kann ich als Eigner das Schiff haben? Ist es limitiert? Ist es nicht limitiert? Und abhängig davon wird dann wahrscheinlich am Ende des Tages dann irgendwie mit auch abgerechnet und wird der ganze Vertrag aufgesetzt. Also in deinem Fall ist es nicht limitiert, sagst du?
Ja, oder nur bedingt limitiert.
Verstehe.
Also man muss halt immer wissen, dass die Basis in der Hauptsaison verdient das Boot natürlich am meisten Geld. Das muss man einfach wissen.
Logisch.
Wenn jetzt jemand im Juli und August sein Boot selber benutzen will, dann geht dieser Business Case natürlich niemals auf. Also wir haben auch in Kroatien eigentlich nur in den Randzeiten unser Boot selber genutzt, weil es ein Geschäftsmodell erstmal ist. Jetzt sind wir fast durch und nutzen es ein bisschen öfters.
Ja.
Aber es ist schon so, dass man ein bisschen natürlich darauf achtet, dass der Business Case auch aufgeht. Und man gibt es vorher an. Wir haben es eine Zeit lang so geregelt, dass wir, sag mal, unseren Haupturlaub festgemacht haben und dann gesagt haben, weil wir eine gewisse Flexibilität haben, wir gucken mal, wenn da Lücken im Charter sind, dann nutzen wir es da halt auch nochmal. Und das ist natürlich auch super, im Interesse von der Basis, weil ein Schiff verdient dann am meisten, wenn es gut ausgelastet ist. das gehört natürlich dazu. Ein Punkt will ich aber nochmal ansprechen. Du hattest darauf hingewiesen, dass es da verschiedene Vertragsmodelle gibt. Also es gibt mal dieses Modell, ich habe privat genug Geld, kaufe mir jetzt so ein Schiff, dann gebe ich das in den Kaufcharter und habe dann mit dem Bootshandling erstmal nichts zu tun und kann dann die Einnahmen sozusagen als Urlaub ableben oder absegeln. Wir haben das Modell, dass es wirklich ein Geschäftsmodell ist. Das heißt, wenn wir auf unser Schiff gehen, dann buchen wir das genauso, wie du jetzt ein Schiff buchst oder wie jeder Charter-Skipper das bucht. Und wir zahlen auch genauso viel. Und das ist auch extrem wichtig. Ich hatte ja gesagt, dass wir das bei mir über die Firma laufen lassen. Wir hatten jetzt eine Finanzprüfung und da wird genau auf solche Sachen geguckt. Also die Zeiten, dass man sich so ein Boot irgendwie anschafft und da mal so dann ein, zwei Wochen einfach mal segeln gehen kann, die sind wirklich vorbei. Also man muss es lückenlos haben. Das wird auch alles soweit geprüft. Aber wenn man es richtig betreibt, ist es nach wie vor ein Geschäftsmodell. Das muss man auch sagen.
Ja, im Endeffekt, das ist der absolute korrekte Handhabe. Du musst im Endeffekt schon, so wie ich das jetzt auch verstehe und so wie ich es auch kenne, nachweisen können, dass du hier eine Gewinnabsicht hast. Das ist ja, wie gesagt, also berichtige mich, wenn ich da falsch liege. Aber am Ende des Tages ist es natürlich trotzdem und wahrscheinlich auch erst dann ein richtiges Geschäftsmodell, was dann am Ende des Tages auch aufgehen kann. Plus, ich denke, so richtig lohnen tut sich das natürlich in erster Linie dann, wenn man ja auch selber gerne segelt. Kannst du dir vorstellen, dass es den einen oder anderen Eigner gibt, der überhaupt nichts mit Segeln am Hut hat, dass es reines Business Case für ihn ist?
Ach, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, man braucht schon eine gewisse Affinität, wie mit allem, was man macht, damit man auch die Details versteht. Mhm. Also ich glaube, man muss schon so ein Boot, was man dann besitzt, auch verstehen, damit man, was ich gesagt habe, ja, Vertrauen und Kontrolle, damit man mit der Basis auch richtig agieren kann. Ob so ein Business Case aufgeht, wenn man einfach x-tausend Euro auf den Tisch legt, ein Boot kauft und es dann nach 5 Jahren wieder abholen will, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Mhm. Da verliert man auch diesen Charme, wirklich, was ich gesagt habe, die Kontakte zu der Basis zu haben. Also bei uns ist es wirklich mittlerweile in Lefkas schon wieder so, wie es auch in Drugge war. Man kommt wie nach Hause.
Ja, also stark.
Sein eigenes Boot, das ist ja schon wie zu Hause. Aber auch die Menschen drumherum, die kennt man natürlich. Und man begrüßt sich herzlich. Man freut sich auch wirklich, die wiederzusehen. Weiß nicht, das kann man vielleicht gar nicht so monetär bewerten. Aber das gehört einfach dazu, finde ich.
Ja, ich kann mir das wirklich vorstellen. Ich glaube, das verbindet auch einfach. Das verbindet die Menschen, die einfach gemeinsam dazu beitragen, dass das überhaupt passieren kann, dass das überhaupt stattfinden kann, dass dieses Schiff überhaupt verchartert werden kann. Und nur durch diesen Zusammenschluss ist es ja eigentlich möglich. Du hast vorher noch mal ganz kurz gesagt, was die Auslastung der Schiffe betrifft. Was ist denn eine gute oder eine schlechte Auslastung, was zum Beispiel in Wochenzahlen für einen Eigner im Durchschnitt? Kannst oder kann man sowas aus Sicht eines Eigners sagen? Also jetzt mal im Allgemeinen, oder würdest du sagen, das ist total individuell und kommt auf den Vertrag an? Es gibt Schiffe, bei denen sind wenige Wochen auch schon absolut ausreichend.
Also es hat natürlich eine gewisse Individualität. Wir haben sehr konservativ angefangen in Kroatien und hatten als Kalkulationsbasis 22 Wochen hinterlegt.
Okay.
Jetzt muss man wissen, Kroatien ist auch in der Vor- und Nachsaison wesentlich besser gebucht, weil man kann halt auch schnell mal mit dem Auto hinfahren. In Griechenland ist die Anzahl der Charterwochen trotz besserem Wetter einfach ein bisschen limitierter, weil man beispielsweise im April nur schwer hinkommt per Flieger.
Stimmt, ja.
Wir haben in 2016, glaube ich, das beste Jahr gehabt mit 31 Wochen.
Wow, also das ist natürlich Bombe. Also das kann auch ich von meiner Erfahrung aus sagen. Das ist, genau.
Aber wir waren dann immer mal so bei 26, 28 Wochen. Darauf läuft es schon hinaus und es korreliert natürlich immer mit dem Charterpreis. Also es muss auch jedem klar sein, ein Boot, was nicht ausgelastet ist, das kann man nicht zu einem günstigen Preis anbieten.
Absolut. Ja, und ich, Es ist natürlich auch immer recht interessant, denke ich, dass man als Eigner ja auch irgendwo mit drauf achtet. Du hast es am Anfang gut angesprochen, du hast gesagt, die Lagoon 450, das war einfach, das ist halt einfach ein Renner gewesen, dieses Schiff. Klar, es gibt natürlich auch Schiffsmodelle, von denen gibt es vielleicht sehr viele in der Ecke und in der Gegend und dann wird es vielleicht auch schwieriger, hier eine entsprechende Auslastung zu bekommen. Man kann das jetzt wahrscheinlich nicht immer absehen. Unabhängig davon, du hast gesagt, Kroatien hat eine längere Saison, aber in Kroatien hat man natürlich auch eine große Schiffsauswahl und es gibt mehr Yachten im Angebot, als es jetzt vielleicht in Griechenland ist. Also es sind doch viele, viele Punkte, die man da, ich weiß nicht, ob man sie jetzt beachten muss, aber die wahrscheinlich am Ende des Tages relevant sind. Aber wenn du sagst, so über 20 Wochen und man kalkuliert schon damit und es geht dann so auf, dann ist das mit Sicherheit eine gute Geschichte. Was denkst du denn, mit wie vielen Jahren, wenn jetzt beispielsweise, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich würde mir gerne mal ein Schiff kaufen und da gibt es ja viele, die mit dem Gedanken spielen und sagen, ich will das dann irgendwann aus der Charter holen, dass es dann mir gehört und dann würde ich gerne damit die nächsten Jahre unterwegs sein. Und viele planen das ja schon und sagen, ich kaufe mir das jetzt so und so viele Jahre vorher und lasse es dann entsprechend so und so viele Jahre in der Charter, bevor sich das in Anführungsstrichen bezahlt macht. Ist das aus deiner Sicht ein sinnvolles Modell? Macht es Sinn, so eine Planung anzugehen? Oder sagst du, na, also sowas kann man überhaupt nicht kalkulieren, man würde nicht wissen, was am Ende des Tages dabei rauskommt?
Also ich finde, das ist extrem schwer zu beantworten.
Okay.
Also ich glaube, dass das Chartergeschäft speziell auf dem Segelboot nach Corona eine extreme Zukunft hat. Also man sieht es ja in Deutschland mit Wohnmobilen, wie die im Moment boomen. Also ja, jeder macht, glaube ich, zukünftig tendenziell Urlaub so ein bisschen im kleineren Kreis und da ist natürlich ein Segelbooturlaub einfach toll. Der ist natürlich auch geschützt. Ja? Also solange du das Virus nicht an Bord bringst, bist du auf deinem Boot safe, absolut. Ja,
ja, richtig.
Muss jetzt vielleicht auch einschieben, die Griechen haben das letztes Jahr super toll gehandhabt, das muss man auch sagen. Ja? Mhm. Also die hatten nicht wie Kroatien gleich wieder einen Shutdown, sondern da ist die Saison ist bis richtig, zu Ende ja. gegangen.
Stimmt.
Aber ich meine, man sieht halt allein an dieser Corona-Pandemie, wie schnell äußere Ereignisse so ein Geschäftsmodell beeinflussen können. Hm. Wir haben die Situation in der Türkei gehabt vor einigen Jahren. Das hat dazu geführt, dass also riesige Flottenteile nach Griechenland, aber im Wesentlichen nach Kroatien gekommen sind, was jetzt dort zu dem Überangebot führt. Ja. Das ist natürlich extrem schwierig zu kalkulieren. Aber also ich denke, man muss genau drüber nachdenken. Es ist viel Geld, was man in die Hand nimmt. Aber wenn jemand mit dem Gedanken spielt und realistisch ist, dann soll er es eher früher als später machen. Ja. Weil es ist einfach toll. Es ist wirklich toll. Und das ist nochmal so ein Unterschied, wenn man da Spaß dran hat, ein eigenes Boot zu besitzen und man von seiner Lebensplanung her das arrangieren kann, ja, dann eher früher als später. Und wir sind auch einige Jahre jetzt nur 3 Wochen auf dem Boot gewesen. Hm. Aber trotzdem ist es einfach schön, ja. Und das Boot, also wenn man eine gute Basis hat, ist das Boot noch so gepflegt, dass man es eigentlich viele Jahre nutzen kann. Das, die heutigen Boote sind eigentlich schon gut gebaut, ja. Ich meine, so Holzarbeiten muss man dann mal machen, aber das muss man halt mit einplanen. Also uns ist schon klar, wenn das Boot wirklich dann aus dem Charter rausgenommen wird, dann wird man einige tausend Euro in die Hand nehmen und einfach mal eine Renovierung machen, ja, Holz und irgendwas. Aber wir investieren schon auch regelmäßig. Also alles, was kaputt geht, wird auch sofort ersetzt. Neue Segel dann mal. Es gibt ja auch viele Sachen, die macht die Zeit kaputt, nicht der Skipper, der es gerade geschartert hat.
Ja. Ja, darauf wollte ich jetzt auch nochmal hinaus. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie das denn ist mit den laufenden Kosten, die den Eigner während einer, die den Eigner im Endeffekt treffen, weil wie du schon sagst, es gibt einfach viele Dinge, die, weißt du, da gehört das Segel irgendwann einfach mal ausgetauscht, weil es dann irgendwann mal alt ist und weil du natürlich den Chartergast nicht mit uralten Segeln auf dem Wasser lassen kannst. Sind es Dinge, die auch im Vorfeld geklärt werden, geregelt werden, ab wann was gemacht wird? Oder heißt es dann, da müssen jetzt die Matratzen ausgewechselt werden, weil die sind jetzt einfach durchgelegen? Oder bestimmt es die Basis? Oder machst du das als Eigner, dass du sagst, ich war jetzt auf mein Boot, ich finde, da gehört mal das ein oder andere jetzt wieder getauscht? Wie läuft das?
Also sowohl als auch. Die ganz wichtigen Sachen, die kommen immer von der Basis. Also da, wo es um Sicherheit geht, ja, Achtung, hier geht was kaputt, das müssen wir austauschen. Das wird eigentlich immer am Saisonanfang geklärt. Mhm. Ja. Aber auch so Sachen für die Basis ist es natürlich wichtig, dass ein Boot gut gewartet ist, weil wenn ich im Vorfeld vor der Saison Sachen austausche, dann kann ich relativ sicher sein, dass während der Saison nichts kaputt geht. Wenn ich eben nichts mache, dann holt mich dann der Anruf des Skippers ab und ich habe dann relativ viel Aufwand. Der Urlaub von der Charter-Crew ist vielleicht kaputt. Also das macht ja gar keinen Sinn. Von daher muss ein Boot gut gewartet sein. Und dann gibt es vielleicht einen individuelleren Teil. Also beispielsweise, ich liebe es einfach, in unserem Boot zu schlafen. Ja, also nachts, ich schlafe vor Anker auch super gut. Aber nach, ich glaube, 2 Jahren waren die Matratzen halt schon ein bisschen durchgelegen. Und dann haben wir halt entschieden, nee, komm, wir organisieren mehr neue. Dann haben wir erst die Heckkabine ausgetauscht. Letztes Jahr sind die Bugkabinen auch noch mit neuen, dickeren Matratzen, also nicht diesem Schaumstoff, sondern richtigen Federkernmatratzen ausgestattet worden. Aber das ist dann etwas Individuelles. Das hängt von Eigner zu Eigner ab. Und da muss man halt drauf gucken. Das ist natürlich auch immer mit Geld verbunden. Ja?
Also na klar.
Das wird aus den Chartereinnahmen finanziert. Entweder der Gewinn ist kleiner. Also man muss dann schon drauf gucken. Aber ich glaube schon, dass man ein Boot gut in Schuss halten kann und nicht da eine Charter-Crew sozusagen ein ungepflegtes oder also ein Boot vermieten sollte, was irgendwie einen Investitionsstau hat. Weil das wird ja dann eher schlimmer.
Also du bist, ich habe dir das ja schon mal gesagt, du bist ja aus meiner Sicht der totale, du bist ja der Lieblingseigner, ja? Also gerade jetzt als Charterer, wenn man dann weiß oder wenn man wüsste, dass jeder Eigner das so sehen würde, wie du das siehst, ist es ja wirklich traumhaft. Und ich finde es auch total klasse, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, dass du dich auch da so einbringst, auch überhaupt in diese ganze Branche und nicht nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach halt ein Boot besitzt und schaust, dass das jetzt verchartert wird. Und du bestätigst mir das gerade wieder, weil du eben solche Dinge einfach dann tust, wo du sagst, okay, ich will auch, dass mein Gast sich wohlfühlt. Auch ich will mich wohlfühlen auf meinem Schiff. Und lass uns doch mal ein bisschen über dein Schiff sprechen, was aktuell, du hast gesagt, in Lefkas zu verchartern ist. Übrigens ist es über uns, über Charter by Yachting natürlich zu chartern. Und wenn hier jemand das hört und jetzt Lust ganz speziell auf dein Schiff bekommt, dann soll er sich da auf jeden Fall bei uns melden, damit wir auch genau das richtige Schiff hier vermitteln können. Sag doch mal, wie hast du dein Schiff ausgestattet? Und erzähl, träum ruhig ein bisschen über dein Schiff. Ich bin da ganz, ganz Ohr.
Ja, also ich komme so ein bisschen aus der Technik und mir hat das auch Spaß gemacht, einfach so ein Boot dann nochmal zu gestalten. Es gibt halt vom Bootskauf dann schon mal ganz viele Fragen. Also die erste Frage ist immer, brauche ich einen Generator, ja oder nein? Ja? Also beziehungsweise will ich eine Klimaanlage, dann brauche ich auch einen Generator. Und wir hatten immer schlechte Erfahrungen mit so einem Generator gemacht, weil der so laut war. Und dann haben wir gesagt, nee, ich will eigentlich ein Schiff haben, was ohne Generator auskommt. Mhm. Das heißt, wir haben zwar eine Standheizung drin, braucht man für Kroatien in der Vor- und Nachsaison. Das ist schon mal super. Also es ist eine Standheizung, in beiden Rümpfen jeweils eine drin. Dann haben wir gesagt, naja gut, wenn wir jetzt schon eine Heizung drin haben, dann beheizen wir natürlich auch gleich die Bäder. Also man kann da ja so ein bisschen Einfluss nehmen. Ja, also wenn die Standheizung an ist, ist es im Bad auch warm. Also in jedem einzelnen Bad.
Ja.
Und was wir dann gemacht haben, ich hatte mit dem Klaus Pitter im Prinzip so eine Wette laufen, dass man so ein großes Boot auch ohne Generator betreiben kann. Wir haben auf den Davids zwei große Solarzellen mit 660 Watt. Und wir haben vor 3 Jahren jetzt große Lithium-Batterien reingebaut. Also wir haben 1400 Amperestunden Batteriekapazität.
Stark. Das sind
über 18 Kilowattstunden. Und damit ist man, was Strom angeht, eigentlich komplett autark die Woche, wenn ein bisschen die Sonne scheint. Also man muss die Maschine eigentlich kaum laufen lassen, um jetzt Strom oder zu produzieren. Gegebenenfalls nochmal warm Wasser. Aber wir haben damit natürlich dann auch durch diese großen Batteriekapazitäten große Inverter drin. Also wir haben 2x3 Kilowatt Inverter drin. Das heißt, die Nespresso-Maschine läuft so, wie wenn man an Land ist. Ja. Wir haben genügend Kühlschränke. Also man Energie im Überfluss auf dem Boot oder genug Energie, im Überfluss ist es ja nie, aber genug Energie.
Genau, richtig.
Heißt dann halt, zu jeder Zeit ist das Bier kalt, ein Außenkühlschrank, wo man mal schnell einen Schluck Wein nehmen kann oder so. Also das ist, so ist es halt ausgestattet. Ja, dann, ich hatte schon gesagt, wir liegen auch gern vor Anker. Wir haben jetzt letztes Jahr die ganze Küche neu gemacht, haben da so ein Smack 4 Zonen Kochfeld eingebaut. Also man kann auch auf dem Boot richtig gut kochen. Der Backofen ist neu. Solche Sachen, die Matratzen neu gemacht. Meine Frau hat so ein paar schöne Ölbilder in die Kabinen gehängt, sodass man sich da wirklich wohlfühlt. Und wir haben das Cockpit und hinten die Badeplattform mit Flexi-Teak ausgestattet. Also für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, es sieht genauso aus wie Teak. Hat aber den Vorteil, was uns auch dann schon mal passiert ist, wenn man so ein Schluck Rotwein irgendwie da drauf fällt, dann ist das Teak nicht gleich ruiniert, sondern man kann es einfach abwaschen. Also das ist ein Kompromiss an den Charter und mittlerweile lieben wir das aber, weil das sieht noch genauso aus wie am ersten Tag. Ja? Ja. Man hat ein richtiges Schiffsgefühl, also es ist nicht einfach nur so weiß, sondern wenn man da die Badeplattform nutzt, ist es einfach mit Teakdeck und sieht einfach toll aus. Ja.
Also stark. Du merkst natürlich schon an der Stelle, also ich habe das Grinsen aus dem, man kann es jetzt natürlich nicht sehen, aber für mich als leidenschaftlicher Segler ist es natürlich, du hast mich ja schon in der Tasche gehabt, als du mir die Stromlösung präsentiert hast. Naja, das ist schon immer meiner Meinung nach so ein ganz heikler Punkt auch, und ich sage auch immer, oder ich sage das auch immer unseren Kunden und auch in unseren Videos, ich sage immer, Mensch, was die Ausstattung betrifft, man muss da schon entweder zweimal draufschauen. Oder man muss sich einfach mal, man muss einfach vielleicht mal nachfragen, wenn einem das wichtig ist. Ein Inverter ist nicht gleich ein Inverter. Eine Solarpanel ist nicht gleich ein Solarpanel. Und man muss schon wissen, wie viel Energie wird da bereitgestellt und vor allem, was zieht alles Energie auf dem Schiff? Eine Lagoon 450 ist jetzt auch keine 34er Monohull, wo ich nur so einen kleinen mickrigen Kühlschrank vielleicht drauf habe. Das sollte schon abgestimmt sein. Und genau, und daran merkt man, denke ich, auch, wie wichtig es ist, wenn der Eigner selber leidenschaftlich und gerne segelt und auf seinem Schiff ist. Und das sind dann schon, denke ich, die Punkte, die dann dazu beitragen, dass ein Schiff entsprechend ausgestattet ist. Weil du kannst ja heutzutage auch nicht als Eigner sagen, oh, auf meinem Schiff, ich habe da eine größere Batterie drauf, ich will da jetzt mal mehr Chartergebühren dafür verlangen. Das funktioniert ja nicht. Also deswegen haben wir bei uns zum Beispiel in den Schiffs, also wenn du bei uns die Schiffe auf der Webseite dir anschaust, gibt es dann eben die Bilder und die Ausstattung und Ausrüstung dazu. Und deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man hier auch eine Beratung bekommt, weil online ein Schiff einfach so gebucht, weiß ich nicht. Ich denke, für den einen ist das eine eben wichtig, für den anderen ist das andere wichtig. Und da kommt es auf die Ausrüstung doch schon sehr stark drauf an. Und wie du schon sagst, da fühlt man sich dann wie zu Hause.
Absolut. Und also du sprichst es ja auch in vielen deiner Podcasts an, dass ihr als Charterbar natürlich diese Beratung macht. Und ich kann das nur unterschreiben, weil ich habe ja früher auch andere Schiffe geschartert und aus den ganzen Beschreibungen ist es extrem schwierig. Also man kann natürlich schon eine Vorauswahl treffen, aber eine gute Charterfirma zu haben, die einen wirklich berät, das ist extrem wichtig, weil die Schiffe sind ganz unterschiedlich. Also wie wir in Troge gelegen haben, waren dort 4 450er und da war jeder anders.
Ja.
Obwohl die, also manche Sachen sieht man natürlich in der Beschreibung, aber so wie wir jetzt über das Boot sprechen, das kann eigentlich nur jemand, der wirklich dann die Boote auch kennt oder auch mal den Kontakt in die Basis hat, wie ihr das jetzt mit Peter auch habt, da kriegt er ja auch Informationen raus. Und man kann natürlich auch, oder ihr könnt natürlich auch in der Basis immer mal anfragen, wenn ein Kunde ein spezielles Feature haben will. Aber ja, also freue mich natürlich auch drauf, wenn Leute jetzt das hören und sagen, Mensch, das hört sich gut an und ich will das einfach mal testen. Also so eine Ausstattung ist wichtig und die muss wirklich gezielt auch gesucht werden. Und ich glaube, das sieht man in den Prospekten gar nicht. Also es macht halt einfach einen Unterschied, ob ich in einer standard ausgestatteten Cut jetzt segel oder ob es individueller ausgestattet ist. Das macht den Urlaub einfach nochmal schöner. Also
ich behaupte mal, weil uns das auch so auffällt, dass es, wenn man so auf einem schöneren Schiff ist, wie schön dann dieser Urlaub ist. Und ich glaube, das empfindet jeder Chartergast genauso.
Das kann ich nur unterschreiben, weil wenn du natürlich in erster Linie schon mal den Unterschied gesehen hast oder erlebt hast, dann weißt du es natürlich auch zu schätzen. Und ich finde es ja auch so toll in unserer Branche, dass eben nicht alles gleich ist. Dass es nicht, ich sage mal, das Hotelzimmer von der Stange ist, sondern dass selbst dass der gleiche Schiffstyp, wie du es gerade eben angesprochen hast, einfach unterschiedlich ist, je nachdem, wie der Eigner es ausgestattet hat oder wie die Basis es natürlich dann am Ende auch gewartet hat. Ja, sag mal, wann bist du das nächste Mal wieder auf deinem schönen Schiff? Wann geht's wieder aufs Wasser? Jetzt, egal, in der heutigen Zeit muss man ja fragen, weil ich glaube, wie du vorher schon gesagt hast, wir scharren alle mit den Hufen. Wir wollen alle wirklich jetzt mal aufs Wasser. Kannst du uns eventuell sogar, ich weiß nicht, wie ist es denn gerade so in Griechenland, beziehungsweise was sind da so die Aussichten? Wann willst du mal wieder rüber? Oder hast du mal was mit von der Basis gehört?
Ja, also ich hatte gestern noch mal mit denen gesprochen. Griechenland öffnet zum 14. Mai für
Wow,
Tourismus. Oh.
da muss ich mal, warte mal, ich muss was einspielen. Achtung, wo ist mein Applaus? Ich habe hier irgendwo, habe ich einen. Der kommt so selten zum Einsatz hier bei mir, mein toller Applaus. Aber das ist doch auf jeden Fall mal ein Applaus wert. Das sind doch schon mal gute Aussichten. Erzähl weiter.
Genau, also ich hab heute gerade meinen Flug gebucht. Ich fliege am 8. runter mit meiner Frau, 8.
Cool.
Mai. Und dann wollen wir noch so ein paar Kleinigkeiten auf dem Boot machen und vielleicht noch ein bisschen den Urlaub genießen, einfach mal auch mit dem Auto ein bisschen rumfahren, das Land angucken. Aber in Griechenland ist es so, dass die zum 14. Mai aufmachen und das griechische Ministerium hat jetzt festgelegt, dass alle Einwohner auf den hellenischen und ionischen Inseln mit Priorität geimpft werden. Also die haben wirklich das Ziel, dass alle Inselbewohner bis Ende April durchgeimpft sind. Unabhängig davon, wie bei uns, ob sie jetzt 80 Jahre alt sind oder vom Alter, jeder, der im Tourismus arbeitet auf einer Insel, soll bis Ende April geimpft sein. Und darauf basiert dann auch diese Öffnungsmöglichkeit Mitte Mai.
Wow.
Finde ich ein gutes Konzept. Ich meine, wir müssen jetzt mal gucken, wie es sich entwickelt. Rückblickend kann ich sagen, von letzten Jahr, dass die Griechen das sehr professionell gehandhabt haben. Wir waren im September auf dem Boot. Man musste zwar mal so Temperatur messen, aber ansonsten hat man von Corona nichts mitbekommen. Und ich glaube auch, in Verbindung mit dem Impfen jetzt, in Verbindung mit den Maßnahmen, die wir ja alle gelernt haben, spricht nichts gegen einen Urlaub. Die Flüge stabilisieren sich jetzt, also man kann auch gut jetzt schon Flüge buchen, die nicht mehr gecancelt werden. Von daher, also wir freuen uns schon drauf. Und ich
Ja.
kann nur jedem empfehlen, nutzt es. Wir waren letztes Jahr in der Corona-Zeit in Griechenland und das war trotzdem ein super schöner Urlaub und eigentlich hat man das fast nicht mitbekommen.
Ja, im Gegenteil. Also ich habe ja auch so logischerweise viele Rückmeldungen von unseren Kunden, mit denen wir natürlich dann erst recht immer in Verbindung auch waren, weil sie gerade in dieser Zeit unterwegs waren, wo viele natürlich auch Bedenken hatten. Und die Rückmeldungen waren mehr als positiv. Ich meine, die meisten waren erst recht begeistert, weil sie gesagt haben: Mensch, so ursprünglich habe ich es eigentlich auch schon länger nicht mehr erlebt. Und das ist natürlich wie so eine kleine, ja, ich will nicht sagen, ja doch, wie so eine kleine Reise vielleicht in die Vergangenheit, wo man eben einfach auch ein bisschen einfacher vielleicht den einen oder anderen Platz im kleinen Hafen bekommen hat. Und die Griechen haben das ja wirklich sehr geschickt auch gelöst. Ich weiß es auch von eben auch von Freunden und Bekannten, die auch dann vor Ort waren, wo eben täglich mal einfach Temperatur gemessen werden musste, was ja aber eine Sache von 5 Sekunden ist. Das waren ja wirklich keine großen Dinge, die gemacht werden sollten oder mussten, damit das alles möglich war. Und wie wir vorher auch schon drüber gesprochen haben, Segeln ist ja die sichere Art und Weise, überhaupt jetzt Urlaub zu machen. Und ich denke auch, dass das in dieser Saison nochmal sehr, sehr interessant wird. Und gerade dann, wenn die Länder sich solche Lösungen überlegen, wie jetzt offensichtlich Griechenland. Ich meine, wenn dann alle Mitarbeiter an der Basis, ja, wenn die alle geimpft sind, dann ist das natürlich top. Dann musst du dir ja nicht mal da Gedanken machen.
Wir müssen natürlich schauen, ob sie das schaffen. Aber das ist jetzt erstmal der Plan. Ich würde vielleicht noch eins ergänzen. Ich glaube, sowohl Kroatien als auch Griechenland, die haben sehr viel aus der letzten Corona-Saison gelernt und nehmen das Gute auch mit. Damit Charterkunden oder damit man eine Crew auf dem Boot sicher ist, musste man zwar die Temperatur messen, wie du sagst, das war jetzt kein großer Aufwand, aber es ist sehr viel Aufwand in der Basis betrieben worden. Also dort sind spezielle Desinfektionsmethoden, so Maschinen eingesetzt worden, da ist das ganze Boot ausgesprüht worden. Das hat auch richtig viel Aufwand bedeutet. Das wird dieses Jahr auch wieder stattfinden. Also man kann sicher sein, dass das Boot nicht nur sauber geputzt ist, sondern dass es wirklich biologisch desinfiziert ist und dass man dort keine Corona-Viren vorfindet, wenn man das Boot in Empfang nimmt.
Also, so, ja, nee, ja. Ich finde es, ich bin ja immer, mich beeindruckt das auch. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Situation hat nicht nur die Reisebranche als solches, sondern natürlich auch uns und auch all die anderen Branchen irgendwo hart getroffen und trotzdem zusätzlichen Aufwand zu betreiben, der ja auch Geld kostet und all das möglich zu machen, dass das wieder gesegelt werden kann. Ich finde es eine riesige Geschichte. Es ist ja auch nicht so, dass die Schiffe irgendwie mods teurer geworden wären oder so. Im Gegenteil, man hat den Kunden ja auch die Möglichkeit gegeben, ihre Turns zu verschieben, ohne da in irgendeiner Art und Weise sich rechtlich auseinandersetzen zu wollen oder zu müssen. Also jeder hier möchte, glaube ich, dass wir alle wieder eine schöne und ruhige und angenehme Zeit auf dem Wasser erleben können. Und alles, was dafür nötig ist, wird getan, eben auch an den Basen, so wie du es gerade gesagt hast. Und das lässt doch definitiv sehr hoffen auf ein gutes Jahr 2021. Und du bist im Mai schon drüben. Also ich, wenn wir hier unser Podcast gemacht ist, dann müssen wir uns mal unterhalten. Vielleicht kriegen wir ja was auf die Kette, dass wir uns nochmal live vielleicht sogar hören, wenn du mal vor Ort bist. Also wenn da vielleicht mal was möglich wäre. Das würde mich dann sehr interessieren.
Sehr, ne, gerne,
wenn
mache ich dich neidisch üben.
Das habe ich mir schon gedacht.
Nein, das können wir gerne machen.
Ja, super.
Wie gesagt, ich bin ab Mai da. Das Wetter soll ganz gut sein, denke ich mal. Und dann können wir das gerne machen. Ich würde aber vielleicht doch nochmal an alle, die zuhören, meine Sicht geben, wenn man segeln möchte, ob Kroatien oder Griechenland oder in dieser Gegend, ich kann nur jeden drin bestärken. Wir waren, wie gesagt, im September da. Es war einfach traumhaft schön, weil es ist nicht nur der Hafen, wo man dann vielleicht einen Platz bekommt oder schneller einen Platz bekommt, sondern man ist auch teilweise in einsamen Ankerbuchten. Da ist sonst kein anderes Boot. Ich meine, wann haben wir das denn überhaupt erlebt? Also ja. Es wird sicherlich so sein, dass die Flotten nicht zu 100% am Anfang ausgelastet sind. Und ich kann nur jedem raten, nutzt die Zeit. Das ist das schönste Segeln, was wir die nächsten Jahre haben werden, weil ab nächsten Jahr wird es wieder voll.
Definitiv. Ja. Also ich glaube auch, und ich sage immer, also wenn es nicht gerade der letzte in deinem Leben unternehmende Segeltörn ist, dann bucht lieber jetzt, und wenn alle Stricke reißen, dann wird halt der Turn verschoben. Mein Gott, dann macht man halt den Turn zu einem anderen Zeitpunkt, aber ich bin da absolut deiner Meinung. Und das sind doch die schönsten Gedanken, mit denen wir quasi unser tolles Gespräch zum Ende führen können. Ich, jetzt habe ich natürlich erst recht nochmal Lust, aufs Wasser zu gehen. Du hast mir jetzt wirklich, wirklich Lust gemacht. Und für all diejenigen da draußen, ich hoffe, wir konnten mal so ein bisschen einen Einblick darüber vermitteln, wie es so als Eigner ist. Und wir hatten ja jetzt hier durch dich, Martin, wirklich jemanden, der ja mit Leib und Seele Segler ist und auch eben Eigner ist, der keinen Schritt bereut, den er da gemacht hat und auch ein tolles Schiff hat. Und wie gesagt, dieses Schiff ist über uns zu beziehen. Ihr könnt es über uns chartern und meldet euch da, wenn ihr Lust habt, einfach bei uns. Und dann, ja, dann könnt ihr auch ab Mai, so wie es sich jetzt anhört, in Griechenland aufs Wasser gehen. Martin, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, auch die du dir genommen hast und für die Fragen, die du hier so offenherzig beantwortet hast. Es war auch für mich wirklich sehr, sehr interessant und es war mal wieder wunderschön, mit dir zu sprechen.
Super, Ümit, gerne. Und wenn jemand noch Fragen hat, einfach an den Ümit stellen, der leitet es bestimmt an mich weiter, wenn es noch was Spezielles gibt. Wie du schon gesagt hast, wir haben für die Jahre ja auch für dich so ein bisschen ein Arrangement gemacht. Wenn also jemand das mal wirklich ausprobieren will, ruft den Ümit an und dann verbringt er eine wunderschöne Zeit in Griechenland.
Super, klasse. Ich danke dir, Martin. Danke. Mach's gut, wir hören uns. Bis bald. Ciao, bis ciao. Dann.
Ciao.
Ein interessantes Gespräch mit dem Eigner Martin Unverzagt, der seine Lagoon 450 aktuell in Griechenland bei unserem Partner Pitta Yacht Charter hat. Wenn du dir jetzt tatsächlich überlegen solltest, mal ein Schiff dir zu kaufen und es in eine Flotte zu geben, kannst du dich auch sehr, sehr gerne einfach an uns wenden. Wir können dich definitiv schon mal im Vorfeld etwas beraten und dir sagen, welcher Vercharterer seinen Job wie gut macht, beziehungsweise wen wir dir vielleicht in dem ein oder anderen Revier empfehlen könnten. Wir können dir natürlich auch Kontakte vermitteln. Also in diesem Sinne, wir sind zwar in erster Linie dafür da, ein Schiff für die Charter für dich zu organisieren. Aber wenn du dir ein Schiff kaufen möchtest, dann kannst du dich auch sehr gerne bei uns im Büro melden. Ja, ansonsten vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen langen Podcast hier dir anzuhören. Also wenn du jetzt wirklich noch dran sein solltest, dann freue ich mich natürlich erst recht. Und ich freue mich auch, wenn du uns eine Rezension vielleicht einfach hinterlässt, uns mal 5 Sterne gibst, beziehungsweise einfach ein paar Zeilen mit dazu schreibst, was du von unserem Podcast hältst. Das ist immer so ein kleiner Schulterschlag und tut immer sehr gut, wenn man das sieht. Ansonsten herzlichen Dank, wie gesagt, bleib gesund und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei uns auf dem Podcast von Charterbar Yachting. Vielen Dank, mach's gut, dein Ümit Uzun. Charterbar Yachting. Einfach mehr.